Skill Talk. Digital Klartext. Herzlich willkommen zur 14. Folge von Skill Talk Digital Klartext. Hallo Kolja.
Moin Dirk und hallo zusammen.
Ja, auch heute geht es wieder darum, die letzte Woche mal ein bisschen kritisch und diskussionswürdig zu betrachten. Und heute, glaube ich, fangen wir mal gleich mit einem unangenehmeren Thema an, einem sperrigen Thema, wie man so schön sagt, und zwar das Thema Datenschutz, weil da gab es gerade eine neue Ankündigung.
Ja, in der Tat. Also es klingt nach einem trockenen Thema Datenschutz, das ist aber extrem wichtig. Und worum geht's genau? Also die EU-Datenschützer, also der genau genommen der Europäische Datenschutzausschuss EDSA, hat die Entscheidung gefällt, dass Pay or Consent bei großen Plattformen unzulässig ist. Was bedeutet das genau? Also im Grunde heißt es, dass der EDSA befindet, dass eine Gebühr nicht dazu führen darf, dass sich der Nutzer zur Einwilligung gezwungen fühlt. Und ihr kennt das sicherlich von dem einen oder anderen Online-Angebot, habt ihr ja so eine sogenannte Paywall. Entweder bist du bereit und zahlst für die Nutzung des Services oder du akzeptierst Werbung, getargetete Werbung, also für Marketingzwecke, dass die personenbezogenen Daten genutzt werden für die Kommunikation, damit entsprechend der Publisher das in irgendeiner Form monetarisieren kann, weil letzten Endes wird ja eine Leistung erfüllt oder eine Leistung erbracht seitens des Publishers und die hat ja einen Gegenwert, da findet ja Arbeitskraft statt, die investiert wird und letzten Endes müssen die Redakteure, Journalisten ja auch bezahlt werden, das kann ja nicht umsonst zur Verfügung gestellt werden. Warum nicht? Genau, das ist die Frage, die sich der EDSA sozusagen stellt. Sie sagen also, dass die Verantwortlichen das von Fall zu Fall prüfen müssen, ob eine Gebühr überhaupt angemessen ist und welcher Betrag unter den gegebenen Umständen angemessen ist. Das heißt also, dass große Online-Plattformen auch abwägen müssen, ob die Entscheidung, die Zustimmung zu verweigern, für den Einzelnen negative Folgen haben kann, wie den Ausschluss von einem wichtigen Dienst, den fehlenden Zugang zu beruflichen Netzwerken oder das Risiko, Inhalte oder Verbindungen zu verlieren. Das muss man uns mal durch den Kopf gehen lassen, was es genau bedeutet. Ich meine, letzten Endes werden Services, Angebote erbracht und entweder bezahle ich dafür, weil die eine Leistung haben, oder ich muss dem Anbieter die Möglichkeit geben, es auf eine andere Art und Weise zu finanzieren. Und das funktioniert nun mal über Werbung. Und der EDSA fordert es ein, dass sie sagen, also nein, es muss noch eine dritte Möglichkeit geben und die heißt weder bezahlen noch die Daten für Werbung nutzen, sondern kostenfrei. Und ihr müsst einen anderen Weg finden, das zu monetarisieren. Und übrigens, der Preis, der ist wahrscheinlich viel zu hoch, den ihr angegeben habt.
Also ich fasse das mal kurz zusammen. Also mein Geschäftsmodell ist, dass ich eine Plattform betreibe. Erstmal völlig egal, welcher Inhalt dahinter steht. Ne? Und natürlich muss ich den Betrieb dieser Plattform, die Entwicklung der Plattform, den Content für die Plattform wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal in so ein journalistisches Umfeld gehen dafür, muss ich ja als das Unternehmen logischerweise bezahlen.
Richtig.
So. Und ich versuche natürlich eine Monetarisierung dieser Plattform und sage, hey, bei uns kriegt der Content XYZ, was auch immer der USB ist, und kostet 5 € im Monat. Und jetzt sagt quasi ein Ausschuss aus der EU zu mir, 5 € geht nicht, weil, Beispiel, das ist ein Business-Netzwerk und du kannst nicht die Leute da in irgendeiner Form einfach ausschließen. Ich schließe die ja gar nicht aus, weil ich ja sage, die Alternative ist, Beispiel, über Werbung finanziert das Ganze laufen zu lassen. Das heißt, du musst eben nicht die 5 € bezahlen, hast vielleicht ein paar Einschränkungen in Features etc. Egal, aber du kannst diese Plattform trotzdem benutzen. Ey, was läuft hier falsch?
Ja, sehr gute Frage. Also in dem Bezug geht es natürlich wieder mal mit Fokus auf Meta, den Meta-Konzern, die ich glaube als Preis angegeben haben für die Nutzung der Plattform waren, glaube ich, 10 € oder 15 €, sowas um den Dreh. Und jedenfalls hat der EDS auch gesagt, das wäre auch unverhältnismäßig hoch, der Preis. Also jetzt mischen sie sich sogar in die Preisgestaltung mit ein und glauben einschätzen zu können, dass der Preis dafür zu hoch wäre. Also das ist schon, das musst du dir so vorstellen, du gehst demnächst an den Kiosk und sagst, ich hätte gerne den Spiegel, aber ich möchte bitte die Umsonstversion haben, also ohne Deckblatt. weil die muss es ja auch geben. Es gibt eine mit Werbung, es gibt eine zu dem regulären Preis und es gibt noch eine günstige Version, wo gar nichts drin ist. Oder kostenfrei oder so. Gut. Kann man machen, ne?
Ja. Ja.
So viel zum Thema vielleicht. Umsonst- und Gratis-Mentalität im Internet. Also entweder, ja. Und das geht an alle auch hier, sich genau zu überlegen, wenn ich Services nutzen will, dann muss ich dem Anbieter die Möglichkeit geben, das auch weiterzuentwickeln. Du hast es eben gesagt, es muss entwickelt werden, genau. Es muss weiterentwickelt werden. Ich möchte eine stabile Plattform haben, sie soll datenschutzkonform agieren, sie muss sich den gegebenen rechtlichen Gegebenheiten beugen. Das muss alles bezahlt werden, das muss alles getan werden. Entweder sage ich, bezahle für die Software, für die App, für den Service einen Betrag, der für mich in Ordnung ist, wo ich glaube, der Wert ist für mich gerechtfertigt. Oder ich möchte das nicht, dann muss ich dem Unternehmen die Möglichkeit geben, das anderweitig zu finanzieren. Und der gängige Weg ist nun mal Werbung. Und keiner will völlig ungetargete Werbung einsetzen. Also wenn ich gar nicht weiß, wer dahinter steht, ist das ja auch wieder die Frage der Relevanz. Ist die Werbung, die ich dann sehe, für mich relevant? Macht die für mich Sinn? Sinkt vielleicht dann sogar der Wert der Plattform, wenn ich Werbung ausgespielt bekomme, die für mich völlig irrelevant ist, die mich nervt, die ich zum 30. Mal sehe oder Produkte, die mich überhaupt nicht interessieren.
Ja, völliger Quatsch.
Das muss man mal, das muss man sich genau überlegen. Das sollte man sich überlegen.
Ich finde ja lustig, dass es unter der Überschrift Pay or Consent steht, ne, wo quasi erst alle Plattformen eben die ganzen Datenschutzthemen sowieso ja abhandeln müssen, ne, rechtlich da sicher sein müssen. Genau dafür haben wir ja mal irgendwann diese Regulation mit dem Consent bekommen. Jetzt reicht also dieser Consent auch nicht mehr aus, sondern ich muss jetzt noch zusätzlich irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass trotzdem irgendein Nutzer an der Plattform teilhaben kann. Finde ich völlig irre, war, um das mal ganz klar zu sagen. Weil grundsätzlich, sage ich ja, wenn du, oder es entscheidet am Ende doch sowieso der Nutzer. Ne? Ja. Wir kennen alle die Beispiele und wir haben es schon x-fach in anderen Folgen des Podcasts besprochen. Ne? Ich nehme da immer gerne TikTok, Google-Dienste etc. Wenn ich die kostenlosen Dienste dieser angebotenen Plattform nutze, dann bezahle ich mit meinen Daten dafür. Das ist die andere Währung. Und das ist aus meiner Sicht mit die einzige Währung, die ich überhaupt anbieten kann als Nutzer. Ja. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, will er das oder will er das nicht.
Ja.
Ne? Aber jetzt wieder nochmal regulatorisch einzugreifen und zu sagen, ey, das geht aber nicht. Ne? Ihr könnt also nicht quasi Leute ausschließen von der Plattform. Doch, also aus meiner Sicht, doch kann ich.
Ja.
Ne? Weil das ist mein Unternehmen, das ist mein Geschäftsmodell, was ich da, und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du daran teilnehmen kannst. Du zahlst, du zahlst entweder
auf die eine oder die andere Weise. Ja.
Oder du zahlst mit Daten. Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Und eine dazwischen gibt's nicht. Und also selbst da soll jetzt wieder regulatorisch eingegriffen werden. Also finde ich völlig verrückt.
Die einzige dritte Wahl ist, dann nutzt den Service oder den Dienst nicht.
Ja. Exakt.
Genau, oder wenn das für dein berufliches Fortkommen hilfreich, sinnvoll ist, musst du die Investition tätigen, beziehungsweise wenn es für die Firma notwendig ist, dann muss die Firma die Kosten tragen. Irgendjemand muss in jedem Fall die Leistung für ein Produkt bezahlen. Exakt. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Gespannt, wo da die Entwicklung hingehen wird. Wir verrennen uns da im europäischen Bereich, alles in einem Deckmantel Datenschutz. Das ist ein kritisches Thema, kann man endlos diskutieren.
Ja. Und es ist ja eigentlich schade, weil durchaus, wie du auch ja schon eingangs gesagt hast, Datenschutz ist halt wichtig und hat absolut seine Berechtigung, gar keine Frage. Aber ich habe immer das Gefühl, dass viele eingreifende Elemente gerne unter dem Deckmäntelchen Datenschutz mit, das hilft weder dem Datenschutz noch hilft das irgendwem, das überhaupt noch zu verstehen.
Ja.
Also irgendwann hast du auch so eine komplexe Struktur, wo ich wirklich fragen muss, ey, würde mich nicht wundern, wenn ich dann sage, ich schalte meine Plattform einfach für Europa nicht mehr frei, fertig.
Ja, schon der Fall.
Weil das haben wir ja. Ja, haben wir ja schon in Teilen.
Ja.
Aber dass das halt wirklich gang und gäbe wird, weil man sagt, das macht keinen Sinn. Ne? Also der Aufwand ist so hoch und der Outcome ist so gering, warum soll ich das tun? Ich habe manchmal das Gefühl, dass alle denken, alles, was so an Kosten für so ein Unternehmen oder so eine Plattformbetrieb aufläuft, wird irgendwie durch Luft und Liebe finanziert vielleicht, keine Ahnung, aber habe ich noch kein Unternehmen kennengelernt, was daraus speist.
Ja, man liest und hört natürlich immer sehr viel, dass sich auch viele darüber beschweren, wie hoch die Umsätze und wie hoch die Gewinne der dominierenden Technologieplattformen, Social-Media-Anbieter sind. Das ist aber kein Grund, im Endeffekt jetzt mit Regularien reinzugehen, vorgeben zu wollen, wie hoch ein Preis dafür sein kann. Vor allem gerade wieder die Entscheidung aus diesem Ausschuss, die das versuchen, das Beste rauszuholen, die aber dann immer wieder auch natürlich große Plattformanbieter aus dem europäischen, aus dem deutschen Raum damit treffen. Mhm. Also das ist die Auswirkungen werden da nicht berücksichtigt, wenn diese Entscheidungen gefällt werden. Ist absolut indiskutabel. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Und die Consent-Thematik, die Consent-Banner, die ihr ja alle kennt, also nicht nur wir, die in der Advertising-Branche schon sehr, sehr lange unterwegs sind, sondern auch ihr als Konsumenten wisst ja, dass ihr entsprechend die Consent-Banner habt, weil Datenschutz das entsprechend mit vorgibt. Es soll aufklärend sein, es soll einfach sein und es soll selbstbestimmt sein, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Die Konsumenten, ich gehe davon aus, die meisten lesen sie gar nicht und wenn du sie durchliest, verstehst du sie nach wie vor nicht wirklich en Detail. Wer sind die Anbieter dahinter? Die kennt ja kein Mensch von regulären Konsumenten. Mhm. Also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Bleiben wir aber bei dem Bereich Consent, Schlagwort Cookies. Da ist ja auch wieder eine neue Deadline gefallen, ja. Sozusagen, verschoben worden.
Wieder mal verschiebt Google für Chrome den Third-Party-Cookie tot. Was halten wir davon?
Naja, also ich glaube, wenn der ein oder andere jetzt momentan denkt, prima, kann ich wieder die Füße hochlegen und nichts machen, dann ist er ganz falsch beraten. Die meisten Unternehmen sind meiner Meinung nach nicht ready für den Wechsel Ende 2024. Das heißt, sie sollten froh sein, dass sie nochmal eine Gnadenfrist bekommen, um etwas mehr Zeit haben, um sich ihr Unternehmen darauf einzustielen, vorbereitet zu sein, wenn du die Cookies nicht mehr hast. Und letzten Endes musst du beachten, dass die Hälfte des Traffics ja nur über Chrome läuft. Etwa die andere Hälfte hast du ja schon über Safari, Firefox, Microsoft, Edge, wo du also gar keine Cookies im Einsatz hast. Plus, wenn du kanalübergreifend in andere Channels gehst, wo du gar keine Cookies hast. Also man versucht sich daran festzuhalten. Oder sagen wir es mal so, die Unternehmen, die sich versuchen daran festzuhalten, sind schlecht beraten, jetzt durchzuschnauben, sagen, prima,
leg ich wieder mehr Zeit.
Ja, genau. Nutzt die Zeit entsprechend. Und ich glaube, dass es sowieso auch Ende Q1 2025, also quasi um 3 Monate verschoben wurde. Also wirklich keine Deadline, wo man sagt, jetzt hat man nochmal 2 Jahre gewonnen. Also der Druck bleibt weiterhin hoch. Gehandelt werden muss so schnell wie möglich. Und ich glaube, dass die meisten Unternehmen die Deadline bis Ende 2024 gar nicht hinbekommen hätten.
Ja, genau. Das ist ja auch das Statement, was Google offiziell gegeben hat. Dass eben die Werbebranche nicht vorbereitet ist und nicht entsprechend bis Ende 2024 in die Umsetzung gehen kann. Ne?
Also was da kann ich auch nur sagen sollten, ist ja, dass Google nicht vorbereitet ist. Ne? Ja. Sie einfach nicht mit den Produkten dahin kommen, was der Werbemarkt einfach auch braucht und keine adäquate Lösung anbieten können. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber wir hoffen mal gucken, ob wir das noch ein paar Mal in diesem Jahr als Thema haben, weil nochmal irgendwelche Deadlines verschoben werden. Ich bin schon sehr gespannt, aber naja, es ist tatsächlich geht's ja schon in Richtung Armutszeugnis, ne?
Weil ja,
du musst einfach jetzt mal langsam einfach mal fertig werden. Mach's einfach mal.
Ist richtig, ja. Aber was man so sieht, auch in Gesprächen mit Unternehmen, die im Werbereich aktiv sind, gibt es da, glaube ich, keine großen zeitlichen Verschiebungen, weil sie ohnehin ihren Plan haben, durchzuexerzieren, dass sie sowieso die Roadmap weiterhin fahren. Ich glaube, da gibt es keine großen Veränderungen.
Ja. Gut, dann lass uns mal über ein paar Nachrichten sprechen. In letzter Zeit ja sehr übergewichtig innerhalb unseres Podcasts mittlerweile auch, ne? Das Thema AI, also künstliche Intelligenz hat sich wieder eine Menge getan und auch in der letzten Woche gab es wieder die ein oder andere Meldung, die wir hier gerne mal erwähnen wollten. Fangen wir mal an mit Meta. Ne? Meta hat verkündet, dass es eine neue Strategie gibt in dem Umfeld. Und zwar soll es ein Gegengewicht geben zu den ganzen kommerziellen Modellen von Google, Apple, Microsoft etc., die da kommen. Und im Detail geht es darum, dass das Language Model, also dieses Llama 3 ja aktuell, sowie für die Virtual Reality Themen, sprich Brillen, dafür, da gibt es ja ein eigenes Betriebssystem, das Horizon OS, das beides, sowohl das Language Model als auch das Betriebssystem, Open Source gestellt werden soll. Ja, das finde ich, einen ganz schlauen Schachzug, sich da ein bisschen abzugrenzen, ne? In der Hoffnung natürlich auch, weil es sind ja, also gerade auch das Language Model ist ja ein sehr leistungsstarkes Modell, in der Hoffnung, dass halt viel Community-Entwicklung da reinfließt und man natürlich einen schnellen Fortschritt hat da rein. Von daher finde ich das echt eine ganz interessante Entwicklung, das zu tun, sodass es dann in der Tat wahrscheinlich ein Gegengewicht gibt, ja, wenn die anderen bei ihren Modellen so bleiben, wie sie bisher sind.
Ja. Und das zusätzlich zu den hohen Investitionen, die Facebook mir beim letzten in der letzten Konferenz auch mit angegeben hatte, wie viel Geld sie zusätzlich in den Bereich investieren wollen. Also das ist eine ganz klar ausgelegte Strategie, eine Investitionsstrategie, dass sich jetzt erstmal in den ersten 2 Jahren nicht in Umsatz wandeln wird, sondern es ist eine ganz klare Unternehmensstrategie, hier massiv zu investieren und entsprechend auch in Open Source, in die Community auch mit reinzugehen. Ja,
smart. Ja. Sehr interessant. Und auch von OpenAI gibt es ein paar Neuigkeiten. ChatGPT Nummer 5, ne, kommt ja laut Insidern diesen Sommer. Soll es soweit sein. Und jetzt habe ich gelesen, auch höchstwahrscheinlich mit dieser neuen Text-to-Video, mit dem neuen Text-to-Video-Tool, Sora, dann noch oben drauf. Ich glaube, das könnte auch noch mal eine ganz interessante Entwicklung werden und eine ganz interessante vielleicht noch mal Umsteuerung in dem Bereich auch, weil der Markt dann natürlich jetzt mehr und mehr hart umkämpft ist. Ne? Also für was entscheidest du dich eigentlich am Ende? Worauf willst du eigentlich arbeiten oder nicht arbeiten? Wir waren gestern ja auch auf einer Konferenz, wo es um diese Thematik ging, und da gab es ja schon ganz interessante Insights, da mal reinzuschauen, ne, in diese Themen. Fand ich ganz interessant.
Gerade der Bereich Integration von Sora, Text to Video, das wird nochmal einen zusätzlichen Sprung in Entwicklung geben. Also wir sehen diese Sprünge, die Zyklen, die zeitlich gesehen werden immer kürzer, die Sprünge werden immer größer. Also hier, das ist schon extremes Wachstum. Bleibt spannend zu sehen.
Ja. Vor allen Dingen hättest du dann ja auch in diesem OpenAI-Kontext gedacht, hast du dann eben diese Gesamtsuite, ne, die du hast. Du hast dann auf der einen Seite eben diese ganzen Textvarianten, Prompting über GPT-5 dann wahrscheinlich, du hast das DALL-E und du hast dann jetzt zusätzlich auch noch Text-to-Speech, das heißt, du deckst eigentlich schon einen riesen Bereich ab.
Ja.
Ne, und ich glaube auch da, wird's auch, wo wir vorhin gerade über Kosten gesprochen haben und Nutzer, wer nutzt was und wer ist bereit für was, dann auch einen entsprechenden entsprechend zu bezahlen für Services. Da glaube ich, da ist es hier wahrscheinlich dann auch irgendwann mal interessant, weil es gibt halt so eine Fülle an AI-Tools ja schon mittlerweile für alle spezialisierten Sonderfälle. Wenn du das natürlich in einer Suite vereinigen kannst zu einem annehmbaren Preis für die Nutzer, und auch den musst du ja erstmal herausfinden, dann ist das natürlich schon eine Wucht, ne? Dass du alles unter quasi einem Dach hast, ne, und sowohl Text, Text-to-Video, Text-to-Speech und diese ganzen Themen sind ja sowieso schon abgedeckt und auch noch alles das, was Grafik angeht, in einer Suite drin hast, ist dann schon interessant. Ne? Manchmal ist es ja auch, wie halte ich es einfach, der Erfolgsfaktor, der das bringt. Und da fehlt dir eben jetzt ja noch dieser Bereich Video. Ja. Und da bin ich schon sehr gespannt, was das Tool da leistet und wie es am Ende aussieht.
Ja.
Glaube ich, ganz interessant. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Tesla. Und da gab es gerade was Neues zum Thema Wachstum und Wachstumsstrategie. Vielleicht auch nochmal ganz interessant für uns, ne? Auch europäisch oder in dem Fall ja dann auch mal deutsch gedacht. Und wie handelt ein amerikanisches Unternehmen dabei? Weil Tesla gerade angekündigt hat oder seinem Team quasi angekündigt hat, dass ungefähr 10% der Tesla-Mitarbeiter in Kürze entlassen werden, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuläuten. Wenn man ja im ersten Schritt mal hört, okay, 10% bei Tesla werden entlassen, aber ich will ins Wachstum gehen, dann klingt es ja im ersten Moment wie ein Widerspruch. Weil typischerweise, genau, für uns ist es ja eher so, dass du denkst, okay, du musst weiter wachsen und dann musst du natürlich auch im Personal wachsen. Das scheint ja ein anderer Ansatz zu sein und den gibt es, glaube ich, schon ziemlich lange. Ich glaube, ursprünglich ist das mal entwickelt worden von den Leitern von General Electric, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo eigentlich es eine Maßgabe war, auch amerikanisches Unternehmen, klar, ne, wo es halt eine Maßnahme war, jedes Jahr die schwächsten 10% der Belegschaft zu entlassen, die besten 20% quasi zu befördern und damit eben ein extrem hohes Tempo in diesen benötigten Wachstumsphasen zu haben. Ne? Und wenn man sich das anschaut und auch mal vergleicht, ja, mit dem, worüber wir heute so diskutieren, wir alle wissen, ne, diese Vier-Tage-Woche, solche Themen, die da so aufkommen, dann frage ich mich auch, okay, solche Unternehmen machen es ja eigentlich vor und man sieht ja, dass die erfolgreich sind, auch mit so einer solchen Strategie, erstmal völlig außer Acht gelassen, wie sozial man das Ganze dann findet am Ende des Tages, aber aus der Unternehmersicht gedacht, da sind wir wieder bei unserem guten alten, vielbeschworene Leistungsprinzip, würde ich mal sagen. Ne?
Absolut. Also,
und müssen uns, glaube ich, auch nicht wundern, warum sind einige Unternehmen ganz einfach schneller und wachsen und sind ganz einfach die Marktführer sehr schnell. Ich glaube, da haben wir vielleicht einen Hinweis auf den einen oder anderen Punkt, der das beschleunigt.
Ja, du sagst da was. Also natürlich muss man das immer etwas relativieren und gerade wie sozial das entsprechend für die Belegschaft etc. umgelegt wird. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass wir einen Fokus auf das Thema Leistung haben müssen. Mhm. Allein um nicht im Wettbewerb weiter zurückzufallen. Ich sage bewusst weiter zurückzufallen, weil das tun wir. Weil wir, glaube ich, auch das ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Wenn ich etwas erreichen will, muss ich etwas leisten. Ich muss investieren. Ich muss in Vorleistung gehen. Und das ist ein Prinzip, das in den Köpfen von uns allen verankert sein muss. Wenn ich etwas haben möchte, muss ich etwas dafür tun. Und nicht, das fällt mir sowieso irgendwie in den Schoß. Jetzt kann man darüber streiten, wie die Umsetzung ist. Aber letztendlich geht es darum, und entsprechend in dem hart umkämpften Bereich, in dem sich Tesla ja auch aufhält, was den Bereich EV angeht, Electronic Vehicle, wo eine massive Konkurrenz aus Asien kommt, insbesondere aus China, ist ein massiver Wettbewerbskampf vorhanden. Ich muss also schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich besser werden, wie kann ich schnell besser werden. Tesla hat zusätzlich angekündigt, im kommenden Jahr 2025 ein neues, günstigeres Einsteigermodell auf den Markt zu bringen, allein um auch hier dem Wettbewerb aus Asien gerecht zu werden. Und gleichzeitig habe ich gestern oder vorgestern auch gelesen, dass Tesla das gesamte Marketing, also insgesamt 40 Mitarbeiter, entlassen hat. Mit dem Satz, hätten sie einen besseren Job gemacht, hätten wir mehr Autos verkauft. Das ist, kannst du diskutieren, wie du das findest, keine Frage. So krass würde ich das nicht umsetzen. Letzten Endes können wir nicht davon ausgehen, dass Wachstum nur darauf besteht, immer weiter Menschen einzustellen. Irgendwie muss das ja finanziert werden. Also muss ich schauen, wie kann ich als Unternehmen mich verbessern, optimieren, Prozesse optimieren, Mitarbeiter in der Form zu optimieren, weiterentwickeln. Das funktioniert nicht immer nur, indem ich einfach neue dazu hole und die alten da lasse, sondern ich muss schauen, also alte nicht in Form von Alter, sondern wie lange bin ich schon in dem jeweiligen Unternehmen, sondern ich muss natürlich schauen, wie kann ich die Mitarbeiter weiterentwickeln. Wer sich nicht weiterentwickelt, muss man sich zwingend die Frage stellen, passen wir als Unternehmen mit dem Mitarbeiter, passen wir noch zueinander? Haben wir diesen gleichen Leistungsgedanken? Letzten Endes muss das Geld verdient werden und es kann nur einmal ausgegeben werden. Also ganz krass ausgedrückt.
Absolut. Ja, und hier ja eben auch, dass du in deinem Unternehmen selber eine Antwort finden musst auf die massive Konkurrenz, die kommt, die ja auch noch wahnsinnig staatlich subventioniert wird.
Ja.
Also gerade diese ganzen chinesischen Modelle, ja. Die ja wirklich, also ich schaue ja auch viele in dem Umfeld und schaue mir da so die neuesten Entwicklungen an. Und ich glaube auch qualitativ ist das ja mittlerweile auf absolut gleichem Niveau.
Absolut.
Also es ist ja nicht so, als so wie man früher dachte, das ist dann irgend so ein Billigramsch oder so ein Abklatsch oder sonst was. Kann man ja drüber streiten. Aber das, was da kommt, ist natürlich schon super interessant und schlägt natürlich genau ins Segment, zum Beispiel wie bei Tesla rein.
Ja.
Ne? Und wenn dann eben die Fahrzeuge die Hälfte kosten, dann weißt du, wenn es dir egal ist, von wo das kommt und wie das subventioniert und wer es gemacht hat, ja. Und du am Ende des Tages sagst, so ein Fahrzeug, und da wollen wir ja hin, wir wollen ja mit dieser ganzen Klima- und Energiewende, da wollen wir ja genau hin, also das heißt, wir brauchen diese Fahrzeuge, dann ist das ja keine Frage,
ja.
Dass ich da wirklich ein Fahrzeug dann für 40.000 anstatt für 100.000 kriege. Brauche ich nicht zweimal drüber nachdenken. Ist mir eigentlich ziemlich egal, was für ein Logo draufklebt, das wird der Preis dann entscheiden.
Ja, die Qualität,
da muss man natürlich gucken.
Wie du schon sagtest, die Qualität ist immer besser geworden schlicht und ergreifend können die Konsumenten sich einfach nicht die Preise leisten, die teilweise aufgerufen werden. Wenn ich Alternativen habe, die die gleiche Qualität, teilweise einen höheren Servicestandard bieten, zu einem wesentlich niedrigeren Einstiegspreis, da muss der Konsument nicht dreimal überlegen. Die gleichen Veränderungen sehen wir im Bereich Discount, dass also immer mehr Konsumenten zu Discountern gehen, immer mehr zu alternativen Brands greifen, weil sie sagen, ich kann es mir schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Das heißt auch hier, der Preisdruck wird immer höher werden und auf der anderen Seite der Leistungsdruck für Unternehmen, da mithalten zu können. Da gibt es nur ganz klar eine Entwicklung. Wir müssen leistungsfähiger werden, wir müssen effizienter werden. Das ist eine normale Entwicklung, die gegangen werden muss. Ja, von dem einen oder anderen etwas strikter, etwas härter. Wie gesagt, über den Weg kann man diskutieren, aber generell die Richtung, ich glaube, ist klar.
Genau. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, geht halt kein Weg daran vorbei, dass ich eben kostenseitig mein Unternehmen optimieren muss. Ne? Weil die Herstellerkosten müssen runter. Weil, wie du es genau gesagt hast, der Euro wird nur einmal ausgegeben. Und wenn ich halt gerade in der Phase bin und ein Elektrofahrzeug mir suche, dann überlege ich mir halt zweimal, bezahle ich das Doppelte und habe dafür vielleicht, weiß ich nicht, ein markencooleres Fahrzeug oder nehme ich halt den, was die Hälfte kostet und kann mit dem Rest was anderes machen. Ja. Liegt auf der Hand. Ja. Ne? Und dann musst du halt mit den Herstellerkosten runter. Und das heißt, du musst optimieren, du musst die Leistungen optimieren können und musst die ja auf einem sehr hohen Niveau halten. Und genau das ist das Thema. Ne? Und genau das passiert wohl offensichtlich ja gerade dann eben bei Tesla auch. Ne? Ja. Dass man sagt, dass um die nächste Stufe zu zünden, da müssen wir einfach uns von denjenigen trennen, die es eben nicht mittragen. Ne? Und die anderen halt entsprechend protegieren dabei. Ja, finde ich ganz interessante, oder fand ich eine ganz interessante Nachricht. Auch ganz interessant. Wir haben ja auch schon mal das eine oder andere Mal so als Randnotiz hier im Podcast darüber gesprochen, Thema Bitcoin. Und da ist es jetzt ja wieder soweit. Der Vierjahreszyklus ist um und das heißt, dieses Bitcoin-Halving, so schimpft sich das. Ne? Bitcoin-Halving ist quasi ein im Code festgeschriebenes Event, was sich alle 4 Jahre um und bei wiederholt. Hängt ein bisschen damit zusammen, vielleicht kurz technisch erklärt, Thema Blockchain und wie viele Blöcke entsprechend geschrieben werden und wie viele neue Blöcke erzeugt werden können. Da gibt es halt eine technische Grenze und die wird in der Regel so alle 4 Jahre erreicht. Hat aber einen netten Nebeneffekt, weil grundsätzlich sind die Bitcoins ja, wer das vielleicht noch nicht gehört hat, ist halt in der Menge begrenzt. Aber permanent findet ja dieses Mining statt, ne? Also das quasi das Schürfen nach Bitcoins. Und das wird hier genau eingeklustert mit in diesem Halving. Das heißt, dieses Mining wird teurer, damit ich eben innerhalb der maximalen Anzahl an Bitcoins auch weiter Bestand habe. Ne? Das sind maximal 21 Millionen, die da sein können. Und das heißt, es wird halt indirekt teurer bei dem Mining. Und damit, eigentlich ein ganz, ganz schlauer Effekt, verhindere ich zum Beispiel sowas wie Inflation. Ne? Weil es können halt nicht immer mehr und immer mehr und immer mehr werden, sondern es ist halt komplett begrenzt. Und dadurch, dass es dann quasi an diesem Stichpunkttag, wenn das passiert, teurer wird, das Mining zu machen, kann ich auch innerhalb dieser Grenzen bleiben. Und das fand ich auch eine Nachricht wert, weil auch immer ganz interessant, da mal so ein bisschen am Ball zu bleiben, wie das Ganze funktioniert.
Was heißt das konkret für Anleger? Ganz klar, weil
wir können keine Anlegertipps geben. Wir können ja keine Anlegetipps geben, nein. Aber wenn man so ein bisschen Bitcoin beobachtet, dann sollte man gemerkt haben, genau das, weil jetzt diese Ankündigung kam, dass es quasi jetzt bald wieder soweit ist, dazu, dass komischerweise der Kurs massiv nach oben gegangen ist. Ne? Ja. Es ist ja sehr volatil, es geht ja immer hoch und runter. Ne? Also das ist ja nach wie vor so. Aber es war halt sichtbar, dass diese Info, glaube ich, ein bisschen noch mal was beschleunigt hat.
Ja, in den letzten Wochen und Monaten hat man schon gesehen, dass der Kurs nach oben gegangen ist, nach langer Zeit. Ja.
Und das hängt, glaube ich, auch mit dem Thema zusammen, dass ja auch in ETFs gehandelt wird mittlerweile an der Börse. Ja. Ne? Das ist natürlich auch was, das gibt dir ja den vermeintlichen Stabilitätsfaktor. Ne? Aber trotzdem, wenn man den Kurs mal verfolgt, dann siehst du halt, das ist ein Auf und Ab. Ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass da irgendwas an Stabilität zu sehen ist, in dem Kurs, in der Kursentwicklung. Aber wir werden es beobachten und wann immer interessante Dinge über den Bitcoin zu berichten sind, werden wir das mal hier mit aufnehmen, das Ganze. So, und dann haben wir noch unser Thema AI und Robotik. Das ist ja auch schon quasi ein Menüpunkt bei uns in jedem Podcast mittlerweile geworden. Und auch da, wir haben in den letzten Folgen auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass natürlich mehr in Richtung dieser humanoiden Roboter geht, ne, dazu. Und eben in dieser Kombination mit AI-Möglichkeiten jetzt sich nochmal ein anderes Feld herausbiegt. Also quasi, es geht jetzt darum, quasi ein, ich will nicht sagen ein menschliches Ebenbild, aber eine sehr nahe Kopie, ne, eines Menschen zu, ja, sagt man dann eigentlich erschaffen oder erbauen, können wir uns drüber streiten, und eben auch die Bewegungsabläufe, die ein Mensch in der Lage ist zu tun, auch abzubilden in der Robotik. Ne? Und was ich da sehr interessant fand dabei war, dass insbesondere die am meisten in diese Entwicklungen pushen, sind tatsächlich die Automobilhersteller. Also die sind ja eh schon sehr stark in dem Thema Robotik unterwegs, mhm, aber es sind halt in der Regel stationäre Roboter, ne? Jeder kennt das, diesen lustigen Arm, der da rumfegt und alles zusammenschweißt und zusammenschraubt. Und wenn man mal darüber nachdenkt, wie aktuell menschliche Mitarbeiter eigentlich ja sehr häufig mit in diesen Prozessstrecken mitlaufen, weiß ich nicht, irgendwas unten am Auto zusammenschrauben oder irgendwelche Teile machen, dann ist klar, warum das so interessant ist.
Ja.
Ne, weil dann kannst du das zukünftig vermutlich auch über eine Maschine ersetzen, die eben aber sich bewegungstechnisch mit dem Fahrzeug fortbewegt. Das heißt, du musst gar keine Prozessstrecken ändern, ja, ne, sondern es würde halt so bleiben. Das hat natürlich die Aussicht oder den miesen Nebeneffekt. Hört sich natürlich dann für mich an, okay, wie lange arbeitet dann da eigentlich noch wirklich ein Mensch, ne, also wirklich Mitarbeiter da,
ja,
wenn das erstmal in Serienreife ist.
Ja. Geht, genau wie du gesagt hast, geht momentan noch nicht, wird aber dazu führen, dass es wahrscheinlich weitere Einschränkungen geben wird in der Anzahl der Mitarbeiter, die in der Fertigung eingesetzt werden. Absolut. Mhm. Ja. Wir werden sehen, wie schnell da die Entwicklung geht. Man hat ja schon viel auch gesehen über die letzten Jahre. Ich glaube, auch hier gab es Entwicklungssprünge. Teilweise sind in den letzten Jahren, dass sie auch nicht wirklich sich fortbewegen konnten, aber hier siehst du viele im Bereich Robotik viele Maschinen, Roboter, wie auch immer sie nennen willst, die sich sehr gut fortbewegen können, springen, hüpfen, nicht so leicht umfallen. Also hier ist eine ganze Menge passiert. Wir werden sehen, wie da entsprechend, ob es da zu einem Durchbruch im nächsten Jahr dann auch kommen wird, was Entwicklung angeht. Aber definitiv gibt es hier Entwicklungen in verschiedenen Branchen, Industrien, die hier Bedarf auch anmelden, aber ganz klar Automotive ganz weit vorn.
Ja. Da hatte ich auch gelesen, dass es eben tatsächlich auch schon die ersten Prototypen gibt, die versucht werden, auf diese Prozesse abzustimmen, ne? Weil das ist diese als Technologie eingesetzt Optimus bei Tesla, wo das schon getestet wird, Figure AI bei BMW und die andere Variante ist ja Atlas und da experimentiert Hyundai gerade mit, ne? Also auch wenn von den Marken gedacht, auch an unterschiedlichste Kundensegmente, ne, die da eigentlich angesprochen werden mit den Marken. Finde ich ganz interessant. Auch da, wie immer, bleiben wir natürlich am Ball und gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Gadgets. Gehen wir mal in den Electronic Gadget-Bereich. Was gibt's da Neues?
Ja, am Ende kommen wir in den Gadget-Bereich, genau. Da gibt es ein Gadget, was gerade sehr viel positive Kommentare im Internet erzeugt, und zwar ist es das Limitless AI, der Limitless AI Pin, ne, der quasi per App sich in alle möglichen Hardware-Setups integrieren lässt und so Informationen zum Beispiel aus sämtlichen Meetings zusammenträgt. Das ist ja auch immer noch so ein Punkt, wo ich sage, das ist mal ein AI-Kontext, mit dem ich gut arbeiten kann, und die Tools, die im Moment auf dem Markt sind dafür, da wäre auch schon das ein oder andere getestet. Die sind eher schwierig, ne? Gerade das, ich brauche eine protokollarische Zusammenfassung eines Meetings, ne? Das bietet eigentlich, also zumindest auf dem Papier, ja jeder an. Wenn du dir den Output anschaust, der da rauskommt, wow. Ne? Also da kannst du, ja, ne? Also kann ich es auch wieder auf Papier mitschreiben, macht nicht so Sinn aktuell. Und genau da in diese Bresche stößt halt dieser Pin. Und fand ich ganz interessant und überlege auch schon mal gucken, ob das sich weiter die positiven Meldungen darüber weiterhalten. Das sind so typische Gadgets, ne, die man muss ich haben dann, ja, wenn das so ist.
Ganz klar.
Ja, und zum Ende haben wir vielleicht noch mal einen Ausblick. Denn die meisten von euch wissen ja, dass wir so ein bisschen die Apple-Verrückten sind. Und da gab es ja gerade jetzt wieder eine Mail zur Einladung eines Events, nämlich am 7.5. Ne, ist wieder mal ein Apple-Event. Und auch daraus werden wir natürlich dann berichten, wenn es soweit ist. Und schauen uns mal an, was wohl kommt. Ne? Also das, was wir wissen, ist ja, was kommt, ist einmal das Thema iPad.
Ja.
Das ist ja einfach auch wieder im Zyklus dran, jetzt das Ganze. Und der Pencil.
Richtig, ja.
Ne? Ja. Da sollte ich auch noch mal ein bisschen was tun. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass ich vielleicht schon mal so das ein oder andere an Takeaways für das neue iOS geben wird, weil da passiert ja auch sehr viel. Ne? Lese ich zumindest sehr viel in dem Entwicklungsumfeld, was da alles so kommen soll. Da sind auch echt spannende Themen dabei. Und natürlich auch ganz klar, wir fragen uns ja, wann irgendwann muss ja jetzt Apple langsam auch mal mit seiner künstlichen Intelligenz um die Ecke kommen. Vielleicht hören wir auch da schon irgendwas im Mai zu.
Ja, ist die Frage, ne, ob und was sie ankündigen im Apple-Event im Mai, weil im Juni ist ja die WWDC, die dann auch immer erfahrungsgemäß das iOS oder das Betriebssystem im Allgemeinen für den Herbst, meistens ist ja das Release-Date dann im Herbst. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema AI in der WWDC mit aufgenommen wird. Und dass sie sich jetzt im Mai-Event eher auf das Thema Hardware fokussieren. Das würde heißen, wie du sagtest, neue iPad Pro mit neuem Display versehen, dass sie also wesentlich weniger Energie verbrauchen, höhere Helligkeit, bessere Auflösungen anbieten. Und was ich gelesen habe, ja, zu dem Pencil, das soll, glaube ich, auch der Schwerpunkt der Konferenz dann, beziehungsweise das Event sein. Wahrscheinlich auch magnetisch austauschbare Spitzen, wo du unterschiedliche Pinsel, Stifte etc. alles mit, also neue Tools quasi einsetzen kannst. Klingt jetzt nicht so super spannend, muss ich sagen, was den Pencil angeht. Neue Drucksensoren, die sie wohl einsetzen, also neue Features, Kleinigkeiten. Ich bin gespannt. Also angeblich, also man hört noch nicht so viel darüber. Ich glaube nicht, dass es die großen weltbewegenden Features sind. Bin aber auf jeden Fall gespannt darauf. Wird natürlich schwierig werden, das am 7. Mai zu verfolgen, wenn ja parallel die OMR stattfindet in Hamburg. Weil soweit ich gelesen habe, findet das um 16 Uhr statt, also diesmal früher als sonst. Das wird schwierig sein, weil da die meisten sich noch auf der Konferenz befinden werden. Ich unter anderem auch, was mir ein bisschen Sorge macht, weil da habe ich ein Meeting um die Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das unter einen Hut bringen soll, das Meeting und das Apple Event.
Du musst einfach Prioritäten setzen.
Ja, ich kann ja parallel die Kopfhörer aufziehen und dann parallel zuhören. Müssen wir schauen. Irgendeinen Weg werde ich finden. Ja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir halten euch auf jeden Fall im Loop. Das wird nächste Woche, wie gesagt, noch nicht dabei sein, aber dann in 2 Wochen werden wir das sicherlich ein paar News zu dem Apple Event mit aufnehmen. Was ist neu vorgestellt worden von Apple?
Ja. Vielleicht machen wir ja auch wieder eine Apple-Gedöns-Folge, wie wir es beim ersten Mal genannt haben,
als
wir
damit
angefangen haben.
Mal schauen. Zur Tradition werden, richtig.
Ja. Genau.
Okay. Das war's doch schon fast wieder, oder?
Ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Themen, über die wir sprechen wollten.
Hoffentlich waren ein paar interessante Themen noch für euch dabei gewesen. Wenn ihr auch hier wieder mal der Hinweis, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, detaillierter interessieren oder die wir gerne auch mit thematisieren sollen, kommt gerne auf uns zu, kommentiert gerne, meldet euch direkt. Wir freuen uns immer über Feedback, was wir entsprechend verbessern können, was wir mit aufnehmen können.
Genau so ist es. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao.
Ciao, ciao. Eine Produktion der Skill Projects GmbH. Beratung und Consulting im Klartext.